Ich bekam heute ein E-Mail und da standen drei Sätze drin. Ich habe gedacht, die lese ich euch doch mal vor. Ein Kind kommt und sagt, Mutti, wie lange bist du schon mit Vati verheiratet? 10 Jahre, mein Kind. Und Mutti, wie lange musst du noch? Manchmal habe ich gedacht, da steckt so ein bisschen Wahrheit drin. Manches Kind sagt manchmal, wann ist das ganze Theater endlich vorbei? Was ist denn so erlebt? Aber ich hoffe und wünsche, dass das bei uns nicht so ist. Ja, wir haben heute Muttertag. Ich hatte eine tolle theologische Predigt für heute. Und die habe ich dann verworfen. Und habe beschlossen, ich gucke euch heute Abend einfach an. Ist doch mal was Neues, oder? Guckt zurück. Okay, da guckt er zurück. Ja, Muttertag. Ich habe gestern noch mal gelesen, heute noch mal gelesen. Muttertag. Wann war für mich die Frage, woher kommt Muttertag? Wisst ihr den Ursprung von Muttertag? Außer die Michelstädte jetzt. Wisst ihr den Ursprung von Muttertag? Vom Adolf Hitler ist die Meinung. Also ich höre hinten eine Meldung, sie sagt, dass eine Mutter gestorben und eine Tochter hat 2 Jahre lang gekämpft, dass ihre Mutter dadurch geehrt wird und dass ein Muttertag kommt. Ja, du hast dich schon wo reingelesen, wie ich das sehe. Vielleicht machst du das heute Abend. Ist jemand das dafür, dass Marita das... Marita, du siehst... Also es ist... Marita, da kommt doch eine große Mehrheit zustande. Okay. Ja, du hast schon recht. Ich will euch etwas dazu sagen. Vor allem sage ich mal, ich habe mir eine Menge Zeug ausgedruckt und will auch vor allem euch lesen. Die Zitate, die ich habe, die ich euch, die ich verwende oder was ich auch vorlese, um nicht jedes Mal neu zu sagen, das Zitat habe ich dahin oder diese Seite lese ich gerade da. Oder falls ich es vergessen sollte, ich bin unter live.de gewesen. Die haben Publikationen herausgegeben über den Muttertag. Und live.de, da gibt es also, wenn du dort reingehst, www.live.de, da kriegst du so eine Summe auch von Statements, auch gerade bezüglich zum Muttertag. Vorab, lass mich mal etwas lesen. Wie so häufig, das ist auch aus Live.de, wie so häufig dürfen die USA auch beim Muttertag nicht in Anspruch nehmen, sie seien die Ersten gewesen. Obwohl der Muttertag, wie er heute gefeiert ist, kommt tatsächlich denn dorthin oder ist dort entstanden. Da hatten nämlich die Engländer die Nase voran, lange bevor Amerika überhaupt entdeckt wurde. Ein Mann, Heinrich der Dritte, 1216 bis 1239, rief den Mothering Day ins Leben, also Muttertag. Gefeiert wurden nach seinem Willen, also von Heinrich dem Dritten, allerdings nicht die menschlichen Mütter. Sein Dank galt vielmehr der Mutterkirche. Das gemeine Volk, also seine Untertanen, ließ es sich jedoch nicht nehmen, dem königlichen Willen seine eigenen Intentionen folgen zu lassen. Bald schon wurde es üblich, dass am Muttertag, am Mothering Day, also der eigentlich für die Kirche war, Mutterkirche, die erwachsenen Kinder nach Hause zurückkehrten und der Mutter einen Simmelcake oder Simnelcake, einen Semmelbröselkuchen mitbrachten. Also so viel zu gehorsamen Untertanen. Mütter, bevor ich darüber lese, über die Entstehung des heutigen Muttertags, will ich noch etwas anderes lesen. Das habe ich heute gefunden. Eine sehr nette Geschichte, ein Gespräch zwischen Gott und einem Erzengel. Und ich dachte, das solltet ihr auch einfach mal hören. Eine Theologin auch von Live.de, eine Christine Bürg, soweit ich weiß, evangelische Pfarrerin. Sie hat Folgendes geschrieben. Genau, Gedanken von Pfarrerin Christine Bürg. Während ich am Vorbereiten für den Muttertagsgottesdienst bin, finde ich eine Geschichte wieder, die mir einmal eine Freundin gegeben hat. Leider weiß ich nicht, wer sie geschrieben hat, und diese Geschichte möchte ich Ihnen heute mitgeben. Als der liebe Gott die Mutter schuf, machte er bereits den sechsten Tag Überstunden. Da erschien ein Erzengel, schaute eine Weile zu und sagte: Lieber Gott, du bastelst schon lange an dieser Figur. Und Gott sprach: Hast du die vielen Wünsche auf der Bestellung gesehen? Sie soll pflegeleicht sein, aber nicht aus Plastik sein. Sie soll Nerven wie Drahtseile haben, einen Schoß, auf dem einige Kinder gleichzeitig sitzen können. Ihr Trost soll alles heilen, von der Beule bis zum Seelenschmerz. Sie soll 6 Paar Hände haben. Da schüttelte der Erzengel den Kopf und meinte: 6 Paar Hände, das geht nicht. Der liebe Gott antwortete: Die 6 Paar Hände machen mir keine Sorgen, aber die 3 Paar Augen, die sie haben muss. Wieder fragte der Erzengel: Gehören sie denn zum Standardmodell? Und der liebe Gott nickte: Ein Paar Augen, das durch geschlossene Türen blickt, während sie fragt: Was macht ihr denn da drüben? Obwohl sie es längst weiß. Ein weiteres Paar Augen im Hinterkopf, mit dem sie sieht, was sie nicht sehen soll, aber wissen muss. Und natürlich noch 2 Augen vorn, aus denen sie ein Kind ansehen kann, das sich unmöglich benimmt, zu dem sie aber sagt: Ich verstehe dich und hab dich sehr lieb, ohne dass sie ein einziges Wort spricht. O Herr, sagte der Erzengel, geh jetzt schlafen, mach morgen weiter. Doch Gott erwiderte: Ich kann nicht, denn ich bin nahe daran, etwas zu schaffen, das mir ähnlich ist. Der Erzengel ging um das Modell der Mutter herum, betrachtete es genau und seufzte: Viel zu weich. Gott sprach: Aber sehr zäh. Du glaubst gar nicht, was sie alles leisten und aushalten kann. Da beugte sich der Erzengel vor und fuhr mit einem Finger über Augen und Wangen. Dann rief er: Da ist ein Leck! Da läuft was aus! Gott erklärte: Das ist keine undichte Stelle, das ist eine Träne. Sie fließt bei Freude, Trauer oder Enttäuschung. Die Tränen sind das Überlaufventil. Der Erzengel voller Bewunderung: Lieber Gott, du bist ein Genie. Und Gott lächelte versonnen und sprach: Ich weiß. Und darum ist mir eine gute Mutter so ähnlich. Ein Genie. Also ich habe gedacht, eine nette Geschichte, die wir natürlich so in der Bibel nicht finden. Ist klar. Es sei denn, du hast deine eigene herausgegeben, wie das heute viele machen. Ich möchte einfach ein bisschen vorlesen heute Abend. Seid ihr einverstanden? Du sagst, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Aber meine theologische Ausarbeitung, die habe ich jetzt verschoben. Die kommt aber noch. Aber ich möchte gerne einfach so etwas lesen, über Muttertag hier und da meinen Kommentar geben. Der Muttertag wurde aus einem Gebet geboren und zuerst von christlichen Bewegungen verbreitet. Genau vor 100 Jahren wurde er in den USA zum ersten Mal offiziell gefeiert. Der Muttertag, wie wir ihn heute kennen, wurde maßgeblich von Anna Jarvis, einer bekannten US-amerikanischen Frauenrechtlerin, ins Leben gerufen. Bereits 1872 war so ein Tag von einer anderen Frauenrechtlerin, Julia Ward Howe, in Amerika eingefordert worden. Ihre Bemühungen blieben jedoch zunächst erfolglos. Man wollte erreichen, dass die amerikanischen Mütter an einem Tag im Jahr einmal besonders für all ihre Mühen und Entbehrungen geehrt würden. Anna Jarvis war eines von 11 Kindern. Man muss wissen, die Kindersterblichkeit war damals sehr hoch. Von diesen 11 Kindern erreichten nur 4 das Erwachsenenalter. Die anderen starben alle den Kindstod. Die Mutter von Anna Jarvis hat sich sehr stark dafür eingesetzt, die hygienischen Verhältnisse zu verändern, unter denen Frauen lebten, Familien lebten, um so einfach dieser hohen Kindersterblichkeit auch entgegenzutreten, und hat da große Mühe drin gehabt. Also Anna Jarvis war eines von 11 Kindern. Ihr Vater war methodistischer Pfarrer. Als sie 12 Jahre alt war, hörte sie ihre Mutter, Ann Reeves Jarvis, nachdem sie über Mütter in der Bibel gelehrt hatte, in einer Sonntagsschulklasse beten. Ich hoffe und bete, dass irgendjemand irgendwann einen Gedenktag einführt, in dem die Mutter geehrt wird für ihren unermüdlichen Dienst an der Menschheit in jedem Feld des Lebens. Sie hat ein Recht darauf. Dieses Gebet brannte sich tief in das Gedächtnis von Anna Jarvis ein. Am Grab ihrer Mutter schwor sie, dass sie diese Person sein würde. Sie wählte den Todestag ihrer Mutter, den 8. Mai 1905, und feierte diesen Tag erstmals 2 Jahre später in der Kirche ihres Heimatortes Grafton in West Virginia. Im Jahr darauf wurde ein Name für das Fest gefunden: General Memorial Day of All Mothers, also allgemeiner Gedächtnistag für alle Mütter. Der Tag breitete sich aus und wurde immer mehr in Kirchen im ganzen Land gefeiert. Zahlreiche Petitionen bei Präsident Woodrow Wilson bewogen diesen schließlich, den Muttertag zum offiziellen nationalen Feiertag zu erheben. Am 8. Mai 1914 erklärte der amerikanische Kongress den zweiten Sonntag im Mai zum Muttertag. Der Tag wurde zum nationalen Feiertag der USA erhoben, vor genau 100 Jahren. Also es ist heute, also dieser Monat, also am 8. Mai, vor 200 Jahren. Das ist ja immer jetzt am zweiten Sonntag im Mai. England folgte wenig später nach und ließ auch den Muttertag wieder aufleben, den es dort bereits eine Zeit lang im 13. Jahrhundert unter Heinrich dem III. Gegeben hatte. 1917 schloss sich die Schweiz an, 1918 Norwegen, 1919 Schweden, 1922 Deutschland und im Jahre 1924 auch Österreich. Im Laufe der Zeit verlor der Muttertag jedoch mehr und mehr von seiner eigentlichen Intention und entwickelte sich zu einem Tag der Geschenke. Unternehmer und Verkäufer witterten das große Geschäft und begannen damit, diesen Tag erfolgreich zu vermarkten. Das war eine Entwicklung, die Anna Jarvis ganz und gar nicht gefiel. Sie versuchte vor Gericht den Muttertag wieder verbieten zu lassen, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Anna Jarvis starb 1948. Anna Jarvis selber hat keine Kinder gehabt und ja, wie gesagt, starb 1948. Die Nazis haben versucht, diesen Muttertag natürlich dann für ihre Propagandazwecke auszuschlachten. Und gut, aber das wäre ein anderes Thema. In der Schweiz wurde der Muttertag zuerst von 2 Gruppierungen vertreten und bekannt gemacht. Die Unions Chrétiens de, ich sag's auf Deutsch, CVJM, Christlicher Verein junger Männer oder junger Menschen heute. Und vor allem die Heilsarmee. Also die Heilsarmee war eine sehr starke Organisation, die den Muttertag gefördert und vorangetrieben hat, wie es auch in anderen Quellen zu lesen ist. Erstere veröffentlichten ihren Aufruf bereits 1914 in ihrem Vereinsorgan, der CVJM, wobei sie sich ausdrücklich auf das angelsächsische Vorbild beriefen. Sie stießen in der französischsprachigen Schweiz bei reformierten Pfarrern auf ein gewisses Echo, konnten aber in der Deutschschweiz mit ihrer Initiative nicht Fuß fassen. Die Heilsarmee erließ erstmals im Sommer 1917 einen Aufruf zur Begehung eines Ehrentages für die Mütter, der die religiöse Berechtigung einer solchen Ehrung betonte. Beide Initiativen waren in ihren jeweiligen Institutionen erfolgreich, blieben bis in die 20er Jahre hinein auf kleine Kreise beschränkt. Dann begannen die schweizerischen Verbände der Floristen, der Gärtnermeister und der Konditormeister, sich für den Muttertag zu engagieren. Sie halfen, den Muttertag zu propagieren, blieben allerdings in der Öffentlichkeit eher im Hintergrund. Personen des öffentlichen Lebens unterzeichneten öffentliche Aufrufe über Presse, Flugblätter, das Radio und die Schaufenster der beteiligten Berufsverbände, wurde der Muttertag für den 2. Mai Sonntag 1930 propagiert und gelangte so zum Durchbruch. In Deutschland kam es eher zum Durchbruch, zum Voranschreiten des Muttertages, weil sich die Floristen besonders da engagierten und einfach im Muttertag jetzt für sie sich ein riesen neues Geschäft auftat. Und sie sagten, das können wir uns nicht entgehen lassen. Und wir merken ja, wie es heute ist. Alle, die in irgendwelchen E-Mail-Adresse habt oder in irgendwelchen Netzwerken oder sonst wo seid, man wurde ja in der letzten Woche und in den Tagen buchstäblich bombardiert von den guten Vorschlägen, was man der Mama kaufen sollte. Meistens wird das dann für diesen einen Tag gemacht und den Rest des Jahres vergisst man dann wieder, dass ja die Mutter auch den Rest des Jahres geehrt werden sollte. Und so Muttertag. Und ich denke, es ist gut, Mütter zu ehren. Die Bibel selber fordert uns auf, Vater und Mutter zu ehren, beide. Ich weiß noch, als meine Töchter klein waren und immer auch zum Muttertag sich besonders was einfielen lassen für ihre Mama, dann kamen sie aber als Teenies auf die Idee und sagten, weißt du, Papa, irgendwie ist es ungerecht, dass nur ein Muttertag gibt. Und dieser Himmelfahrt, der ja allgemein dann auch bei uns ja auch Vatertag genannt wird, also für dich erklären wir ihn jetzt zum Vatertag. Also meine Töchter haben dann gesagt, Vatertag bedeutet, dass wir auch dich, Papa, ganz besonders ehren wollen. Das, der erste Vatertag, den wir dann begangen haben, dann haben sie gesagt, was wünschst du dir zum Vatertag? Ach, habe ich gesagt, wäre doch schön, vielleicht, ich glaube, oder sie hatten sogar selbst die Idee, weil ich Palmen mochte. Und ich weiß, wir sind damals noch nach Frankfurt in den Hornbach gefahren und haben dort eine Palme gekauft. Die war so 60 Zentimeter groß etwa. Und natürlich war ich mit kaufen, aber ist ja klar, dass ich das eigentlich gar nicht so sehen sollte. Das sollte ja eine Überraschung für den Vatertag sein. Und da habe ich dann auch diese Palme präsentiert bekommen. Heute ist sie ungefähr 3 Meter hoch, drei bis vier Meter hoch. So, also sie passt irgendwie gar nicht mehr irgendwo ganz rein, außer draußen in unserem Wintergartenbereich. Man versucht ja heute, den Frauen das Recht, Mütter zu sein, streitig zu machen. Also eine Frau, die sich heute entscheidet zur Mutterschaft und die sich entscheidet, Hausfrau zu sein und zu Hause ihre Kinder erzieht, wird ja sehr oft als Heimchen oder als zurückgeblieben oder als solche betrachtet, die irgendwie doch das Leben verpasst hat, bei der im Leben etwas schiefgegangen ist. Die ganze Politik, gerade auch die Europapolitik, zielt darauf ab, zu erklären, dass eine Frau nur dann eine richtige Frau ist, wenn sie in ihrer Karriere erfolgreich ist. Und so, wenn du die Publikationen anschaust, Meldungen, wo Frauen sich äußern, dass sie gerne Mutter sein würden und dass sie nicht Karriere anstreben, solche Meldungen oder Statistiken, sie werden sehr gerne zurückgehalten oder irgendwie finden sie nicht so den Weg in die öffentliche Kommunikation. Ich erinnere mich, vor ungefähr 1-2 Jahren, da hat man in der Europäischen Union eine Umfrage gemacht und es waren etwa 3/4 der befragten Frauen, die sagten, wir würden gerne lieber Mutter sein und unsere Kinder bekommen und zu Hause unsere Kinder erziehen und der Mann sorgt für das Einkommen. Sollte der Mann nicht genug verdienen, dass wir vielleicht einen Nebenjob haben, aber unsere Hauptaufgabe, wie wir sie uns wünschen, ist, dass wir zu Hause sein könnten und unsere Kinder großziehen könnten. Wenn du das als Mutter im Allgemeinen äußerst, dann bekommst du sehr schnell einen schlechten Ruf und einen schlechten Namen. Also man stellt immer wieder fest, wenn solche Umfragen gemacht werden, dass Frauen sagen, ich werde meine Meinung nur preisgeben, wenn sie anonym ist. Weil eine Frau, die öffentlich bekannt gibt, dass sie zur Mutterschaft steht und zur Kindererziehung zu Hause, diese Frau wird einfach als nicht mehr richtig bezeichnet. Und da ermutige ich euch als Mütter und auch als Männer, als Gläubige, einfach auch wirklich das von Gott biblisch gedachte Bild nach außen zu tragen, nämlich von Familie, und das Frausein zu degradieren. Gerade wenn wir denken in diesem ganzen Pott von Gender Mainstream und diesem ganzen, was da geht, Mann und Frau sind gleich und wir sind vor Gott alle gleich, aber wir sind trotzdem doch ganz verschieden in unserem ganzen Sein, in unserem Menschsein. Ich habe hier noch einen Artikel, der ist auch aus Live. Da wird Birgit Kelle befragt. Birgit Kelle, sie hat ein Buch geschrieben, Dann mach doch die Bluse zu. Ein Aufschrei gegen den Gleichgeschlechtsmann. Also es ging, der Auslöser für den Titel ihres Buches war, dass manchmal Frauen, sage ich mal, die sehr offen sind, so dass du, sage ich mal, einen guten Einblick bekommst, dass sie dann sagen, ich verstehe nicht, warum guckt man der Mann mir nicht in die Augen, sondern guckt immer tiefer. Und so eine Beschwerde in der Art war wohl der Auslöser, dass sie sagte, wenn du willst, dass man dir in die Augen schaut, dann mach doch mal deine Bluse zu. Und dann kann man dir auch in die Augen schauen. So, sie ist natürlich für den Titel ihres Buches sehr angegriffen worden. In Talkshows ist sie diskriminiert worden. Man will solche Leute am liebsten mundtot machen. Sie hat ein Interview gegeben in der Schweiz. Und ja, ich würde euch gerne dieses Interview mal vorlesen. Die neuen Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, also das sind jetzt Bundesamt der Schweiz für Statistik, zeigen, dass viele Mütter, kleiner Kinder übrigens in Österreich, die Hälfte der Frauen ist dafür, nach Umfrage, nach der Statistik, die Hälfte der österreichischen Frauen würden gerne zu Hause bleiben, nicht Karrierefrauen sein, sondern Karriere als Mutter und erziehende Mutter, Hausfrau zu Hause sein. Aber solche Frauen, die sich so äußern, werden diskriminiert. Die neuen Zahlen, wie gesagt, des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass viele Mütter kleiner Kinder in der Schweiz gar nicht oder nur Teilzeit arbeiten. Nur 13% bleiben voll erwerbstätig. Die vierfache Mutter und Autorin Birgit Kelle setzt sich für mehr Akzeptanz von Hausfrauen und Müttern in der Gesellschaft ein. Das Zauberwort im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung läutet Teilzeitpensum. Mehr als die Hälfte der Schweizer Mütter von Kindern im Alter bis zu 6 Jahren arbeiten Teilzeit. Es gibt aber immer noch ein Drittel, der sich trotz dem Gleichstellungstrend unserer Zeit 100% auf die Aufgabe als Hausfrau und Mutter konzentriert. Nur 13% der Mütter bleiben voll erwerbstätig. Dies zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2013. Im Grundsatz lässt sich festlegen, dass die Mütter auch heute noch Mütter sein wollen. Die deutsche Journalistin Birgit Kelle setzt sich seit Jahren für ein besseres Image der Mütter und Hausfrauen ein. Im letzten Jahr veröffentlichte sie das Buch »Dann mach doch die Bluse zu« und sorgte damit in Politik und Medien für Furore in vielen Gender- und Sexismusdebatten. Ihr Buch ist ein Aufschrei gegen den Gleichheitswahn. Im Interview mit der Zeitschrift Zukunft CH, also Schweiz, sagte sie, es sei Zeit gewesen, aufzustehen. LiveNet CH publiziert hier einen Auszug aus dem Zukunft CH Interview mit Birgit Kelle. Zukunft CH fragt, Frau Kelle, würden Sie sich als moderne Frau bezeichnen? Birgit Kelle antwortet, aber sicher doch, ich bin Hausfrau und Mutter. Das ist vermutlich sogar schon wieder postmodern. Das ist in Zeiten von heute nahezu Avantgarde. Hatten Sie das von Anfang an geplant, Ihr Leben als Hausfrau und Mutter zu führen? Nein, ich hatte ganz andere Pläne. Ich wollte Rechtsanwältin werden und Karriere machen. Ich hatte mir weder über das Heiraten noch über das Kinderkriegen jemals große Gedanken gemacht. Und dann kam im wahrsten Sinne des Wortes das Leben dazwischen. Heute bin ich Journalistin und Mutter von 4 Kindern. Das Beste, was mir jemals passieren konnte. Andere Frauen bezeichnen sie als gescheiterte Existenz. Ja, ich bin unter emanzipatorischen Gesichtspunkten eine ganz traurige Gestalt. Mein Mann verdient mehr als ich. Ich mache mehr Haushalt als er. Ich bin finanziell abhängig und habe meine Karriere zugunsten von Kindern auf Eis gelegt. So sehen mich die Damenfeministinnen, die mich aus diesem bedauernswerten Zustand erlösen wollen. So bekommt man es durch andere Frauen, durch die Politik und durch die Medien immer wieder eingetrichtert. Frauen am Herd sind vergeudete Potenziale. Das ist übrigens auch unsere Politik in Deutschland, nicht wahr? Müssen wir uns gar nichts vormachen. Macht eure Augen auf, eure Ohren auf, schaut an, was geschrieben wird, was gesendet wird und hört, was gesagt wird. Frauen am Herd sind vergeudete Potenziale, weil wir einfach nichts aus unserem Leben machen und es damit vertrödeln, Kinder großzuziehen, wo wir doch stattdessen die Welt retten könnten. Oder zumindest an einer Supermarktkasse sitzen könnten, um uns selbst zu verwirklichen und nebenbei Steuern zahlen könnten. Ist der Feminismus gescheitert, wenn er doch jetzt bestimmte Lebensformen wiederum nicht zulässt? Schlimmer, sagt sie. Er verrät seine eigenen Ideale. Er ist einst aufgebrochen, um jeder Frau die Möglichkeit zu geben, ihr Leben frei zu gestalten, es so zu leben, wie sie es selbst will. Heute erleben wir leider, dass es wieder nur ein zulässiges Frauenbild gibt, das der modernen, berufstätigen Frau finanziell unabhängig. Während wir also früher darum kämpfen mussten, aus einem bürgerlichen Leben als Frau ausbrechen zu dürfen, müssen wir heute darum kämpfen, in einem bürgerlichen Leben verbleiben zu dürfen. Was neu ist, heute schreiben uns nicht mehr Männer vor, wie wir zu leben haben, sondern andere Frauen. Wir sind also vom Regen in die Traufe gelangt. Wie sind Sie dazu gekommen, Ihr Buch zu schreiben? Weil es mir gereicht hat. Ich habe keine Lust mehr zu erklären und zu entschuldigen, warum ich so lebe, wie ich es will. Niemand macht mehr Politik für die Frauen, die gerne Mütter sind, gerne ihre Kinder selbst großziehen und dafür Zeit und Geld investieren. Ständig erklärt man uns, was wir falsch machen. Wir werden als Heimchen am Herd beleidigt. Es wird Zeit, dagegen aufzustehen. Laut einer Theorie der Kommunikationswissenschaft, der sogenannten Schweigespirale, hängt die Bereitschaft vieler Menschen, sich öffentlich zu ihrer Meinung zu bekennen, von der wahrgenommenen Mehrheitsmeinung ab. Wie und wo erleben Sie dieses Phänomen derzeit? Nun, ich erlebe es zum Beispiel ständig bei anderen Frauen. Wenn man mit ihnen alleine redet, dann sprudelt es aus ihnen heraus, dann sagen sie, dass sie glücklich sind als Hausfrau, als Mutter, vielleicht mit einem Teilzeitjob. Dass sie froh sind, genug Zeit für die Kinder zu haben, dass sie gar nicht mehr Karriere wollen. Sobald sie aber mit anderen oder gar Fremden zusammen sind, dann schweigen sie. Dann bezeichnen sich viele sogar selbst als nur Hausfrauen, weil sie wissen, man hat kein Ansehen mit diesem Status. Sie schweigen also, weil sie glauben, sie stehen allein da mit ihrer Meinung, dass es großartig ist, dass es gut ist und wertvoll ist, was sie tun. Diese Schweigespirale würde ich gerne durchbrechen. Dafür habe ich dieses Buch geschrieben und auch einen Verein gegründet, damit diese Frauen endlich wissen, ihr seid nicht allein, wir sind sogar ziemlich viele. Der Titel Ihres Buches, Dann mach doch die Bluse zu, ist ungewöhnlich. Wie sind Sie darauf gekommen? Der Buchtitel ist identisch mit dem Titel eines Artikels, den ich im vergangenen Jahr zur Sexismusdebatte in Deutschland schrieb und der bis heute einer der meistgelesenen Internetartikel im deutschsprachigen Raum ist. Ich hatte mir damals mein Unverständnis über diese Aufschrei-Kampagne auf Twitter und von der Seele geschrieben. Dass ich mich als Frau nicht ständig als Opfer fühle, dass ich Männer gerne mag, dass ich gerne Komplimente höre und meine Wirklichkeit als Frau auch gerne zeige. Daraufhin schrieben mir Tausende von Menschen, Männer, Frauen, junge, alte, die das auch so sahen und diese Frontenaufteilung, hier die bösen und sexistischen Männer, die natürlich nur eines wollen, und da die unschuldigen armen Frauen, die sich ständig wehren müssen gegen übergriffige Männer, die ihnen auch noch sagen, dass sie sie schön finden. Der Titel kam konkret zustande, als ich von einer US-Schauspielerin, Megan Fox, las, die sagte, sie wolle von ihrem sexy Image runter und ernst genommen werden als Schauspielerin, um dann nur wenige Wochen später in Unterwäsche auf einem Hochglanzmagazin das Cover zu ziehen. Und da habe ich spontan gedacht, dann mach doch die Bluse zu, dann sieht dir auch einer in die Augen. Was erleben Sie für Reaktionen auf Ihr Buch? Am häufigsten kommt dieser Satz: Sie sprechen mir aus der Seele. Es ist wie ein Aufatmen, wenn Sie begreifen, dass Sie nicht alleine sind und hier jemand genau das aufgeschrieben hat, was Sie selbst denken, aber niemals gesagt haben. Was möchten Sie Müttern bzw. jungen Frauen noch mit auf den Weg geben oder auch jungen Männern? Jungen Müttern würde ich gerne auf den Weg geben: hört auf euer Bauchgefühl und lest nicht so viele Ratgeber. Intuitiv wissen wir oft sehr schnell, was das Richtige ist. Dann fangen wir aber an, uns von anderen beeinflussen zu lassen. Jungen Männern würde ich empfehlen, ihr müsst nicht ständig jede Frau verstehen. Das klappt sowieso nicht. Es reicht, wenn ihr sie liebt und ihr das auch zeigt. Soweit Birgit Kelle. Fand ein interessantes Interview. Sicherlich, hab nicht die Zeit, aber sonst würde ich das Buch lesen. Weil wir müssen gegensteuern in unserer Gesellschaft. Der ganze Trend, in dem wir da stehen, in dem wir sind, ist sehr familienfeindlich. Wir wissen ja bis hinein, Moment. Ich würde euch gerne noch ein Zeugnis einer Mutter lesen. Und ich weiß, Mütter sind heute sehr stark herausgefordert. Was ja noch viel schlimmer in unserer Gesellschaft ist, dass so viele alleinerziehende Mütter sind. Ich weiß, es gibt ja inzwischen auch alleinerziehende Väter, weil einfach Mütter abgehauen sind, aus welchen Gründen auch immer. Das ist so. Es geht mir auch gar nicht darum, um eine Bewertung, der Böse, die Böse, der Gute, die Gute. Darum geht es gar nicht. Aber es ist nicht einfach. Und ich bekomme das ja auch mit im Alltag. Gerade Frauen, die alleinerziehend sind und die irgendwie versuchen, mit ihrem Kind über die Runden zu kommen. Und die angewiesen sind auch auf staatliche Unterstützung, sei es Hartz IV oder auch in anderer Form. Was ich sehr schlimm in unserer Gesellschaft finde, und das geht an die Adresse auch unser Jobcenter in unserem Land, das ist auch, was man im Alltag erlebt, dass wenn eine Mutter dorthin kommt, dass sie sehr oft mit ihrem Kind wie eine Kriminelle behandelt wird. Sie sitzt dort mit ihrem Kind, sie hat Not und sie sagt, ich brauche eigentlich Hilfe. Und sie sitzt vor den Fallmanager und der behandelt sie wie ein Staatsanwalt, der meint, er müsste jetzt einen richterlichen Entscheid über diese Person treffen. Und da finde ich, da sind auch die Jobcenter wirklich mal aufgerufen, daran zu denken, dass sie Mensch sind und Gott zu danken, dass sie vielleicht hoffentlich in geordneten Verhältnissen leben. Und das ist Unrecht. Das geschieht und da müssen wir auch unseren Mund aufmachen. Die Bibel sagt ganz eindeutig, dass wenn wir zu Unrecht in unserer Gesellschaft schweigen, die wir uns zu Gott zählen, die wir uns zu Jesus zählen, wenn wir zum Unrecht in unserer Gesellschaft schweigen und den Armen, der bedrückt wird, wenn wir ihm nicht helfen, dass Gott uns dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Du und ich, wir werden einmal vor Gott stehen und Gott wird uns fragen, mich fragen und dich fragen, was hast du mit den Unterdrückten gemacht? Was hast du mit den Armen gemacht? Wie hast du dich um sie gekümmert? Denn der Auftrag ist von Gott ganz klar, Witwen und Waisen in ihrer Drangsal beizustehen. Gott bezeichnet das übrigens als den richtigen und von ihm best angesehenen Gottesdienst. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Witwen und Waisen in ihrer Drangsal besuchen. Und wir haben heute sehr viele Frauen und wie gesagt auch Männer, die alleine stehen und die alleine gelassen sind. Und da denke ich, da müssen wir auch mal schauen, wo können wir helfen? Wo, wenn du so jemand in deiner Nachbarschaft hast, einfach mal schauen und so einer Mutter oder einem Vater anbieten, darf ich bei dir mal Babysitter sein, so dass du dir einfach mal einen freien Abend machen kannst. Vielleicht einfach auch mal mit einem Freund oder Bekannten ins Restaurant gehen kannst und einfach mal einen freien Abend hast. Warum nicht mal einfach anbieten, du, ich würde gerne an diesem Abend mich um deine Kinder kümmern. Es gibt viele, viele Bereiche, wo Not ist. Wenn wir daran denken, auch in unseren Altenheimen, ich weiß nicht, ob es letzte Woche jemand gesehen hat, es ist so krass, wie unsere alten Leute in den Altenheimen dahin vegetieren. Und sie werden behandelt wirklich wie Dreck. Sie werden teilweise auch geschlagen. Es ist wirklich ganz schlimm, was in unseren Pflegeheimen passiert. Natürlich weiß ich, dass die Pfleger überfordert sind. Wenn ich daran denke, da sind Pfleger und auch in diesem Bericht 60, 70 Leute sind etwa 4 Pfleger zuständig und dann sind manche krank oder manche haben sie entschuldigt und manchmal steht für diese ganzen Leute nur eine Person, ein Pfleger zur Verfügung. Und dann musst du dir vorstellen, und diese alten Leute, sie sind da interviewt worden. Ein Reporter ist mit verdeckt dort reingegangen, verdeckte Reportage gemacht und da sitzt, liegt diese Oma, die irgendwo Kinder hat, die vielleicht einen Sohn, eine Tochter oder sogar Söhne und Töchter hat. Aber es kümmert sich keiner um diese Mama, die dort liegt. Und sie liegen dort in ihren Fäkalien. Aber man hat keine Zeit, sie frisch zu machen. Und sie werden mit ihrem, entschuldige bitte, vollgeschissenen Windeln auf den Stuhl gesetzt und sagt, bitte, jetzt essen Sie Ihr Mittag. Aber es stinkt so sehr, klagen die Alten, es stinkt so sehr. Tut mir leid, ich kann für Sie nichts tun, ich habe keine Zeit. Sie essen und werden wieder zurück ins Bett gehievt. Es sind schlimme Sachen, die passieren. Und ich denke, dass wir auch unsere Bequemlichkeit einmal verlassen müssen und unsere Augen aufmachen müssen für die Nöte in der Gesellschaft, für die Nöte der vielen Alleinerziehenden oder auch Eltern, wo Familie ist und Kinder sind, aber Eltern überfordert sind. Wo man vielleicht auch mal zu Eltern geht und sagt, hier, du, ich passe heute Abend auf deine Kinder auf. Ich mache einen Abend mit deinen Kindern zusammen und geht ihr doch mal als Eltern aus. Geht ihr doch mal miteinander essen. Marita und ich, als wir hier in diesen Landkreis zogen, wir hatten ja dieses Vorrecht nicht. Denn wir kannten kaum Leute und wir fingen an, Gemeinde zu bauen. So, wir waren ständig, vor allem Marita, ständig zu Hause und wir hatten niemand. Oma und Opa wohnten hunderte von Kilometern weg. Onkel, Tanten waren auch nicht in der Nähe. Wir waren hier Pionierarbeit, Gründung von Gemeinden, alleingelassen. Und wir haben kaum mal einen Abend gehabt, wo man mal weggehen konnte. Ich kann mich eigentlich an diese ersten Jahre, als wir mit unseren Kindern, als unsere Kinder aufwuchsen, auftun, ich kann mich bewusst an zweimal erinnern, dass jemand mal sagte, ihr könnt euer Kind bei uns, eure Kinder bei uns abgeben. Aber das war schon, weil wir nachfragten, weil wir doch gerne auch mal irgendwie mal ausgehen wollten. Aber es kam von denen, die wir auch erreicht haben, die wir zum Glauben geführt haben, da sind wir wieder Baba Reis Thema Hilfeleistung, es kam keiner auf die Idee mal zu sagen, Herbert, Marita, ihr solltet euch mal einen schönen Abend machen, dürfen wir auf eure Kinder aufpassen. Ja, jetzt brauchst du das nicht fragen. Sie sind ja jetzt schon 33, die Kleine, und die Große wird 36 nächsten Monat. Also, aber du hast in deinem Umfeld Menschen, die kleine Kinder haben und die vielleicht dankbar sind, wenn du einfach auch mal hilfst. Einfach mal Bruder, Schwester oder einfach auch mal nur Mensch bist. Einfach nur Mensch bist. Wir sollten unsere Augen nicht vor den Nöten verschließen. Ihr merkt, es ist ein sehr sozial aufrufender Gottesdienst. Aber wisst ihr, dass in der Bibel das sehr stark von Gott selber so propagiert wird und angesprochen wird? In Hesekiel, kapitelweise gehst du manchmal rein oder ganze Abschnitte, wo er hergeht und sagt, niemand sorgt für Recht in seinem Umfeld. Niemand kümmert sich. Wenn du Passagen aus dem Hesekielbrief oder aus anderen Büchern der Bibel liest, dann denkst du, das ist in unserer heutigen Zeit geschrieben. Es ist ein totales Spiegelbild der heutigen Gesellschaft, auch ein Spiegelbild des Verhaltens der Gläubigen. So, sage ich mal, wie, ja, lass es mich ruhig so sagen, egoistisch sich die Gläubigen bei Hesekiel und so verhielten. Das Gleiche erleben wir sehr stark in unserer Gesellschaft. Erst komme ich und dann kommt lang nichts, dann kommt wieder ich und dann kommt noch nichts, dann kommt wieder ich. Immer bin ich. Und ich bin ja der, der noch, ich brauche ja auch mal Zeit für mich. Bitte, bete doch mal zu Gott als Gläubiger. Wo kann ich helfen? Wo kann ich mich kümmern? Wo kann ich einer alleinerziehenden Mutter oder einem alleinerziehenden Vater einfach auch helfen? Ich würde euch gern noch ein Statement lesen von einer Mutter, wie es ihr ergangen ist. Und dann würde ich zum Abschluss kommen wollen. Dieses ist geschrieben von einer Mutter. Und zwar von einer Esther Reutemann. Erschienen ist das, also ich habe es auch von live.de, erschienen ist die, oder die ursprüngliche Quelle ist Krishona Magazin vom 11.09.2004. Ohne Mütter liege die Welt im Argen. So ist ein Artikel von ihr, ein Aufsatz von ihr. Doch ihre gesellschaftliche Stellung ist bescheiden. Was hilft Müttern wieder mit Freuden Mutter zu sein? Dazu braucht es mehr als ein paar bunte Blumen zum Muttertag. Die Beziehung zur Mutter lässt keinen kalt. In der Bücherwelt sind Mütter zurzeit ein beliebtes, wiederentdecktes Thema. Renner sind Bücher, in denen das verkitschte Mutterideal dem Bild einer Frau voller Fehler weichen muss. Die Idealmutter gibt zu wenig her, um ein Verkaufsschlager zu werden. Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, verhinderte Mutter, unfreiwillige Mutter, überforderte Mutter, pflegebedürftige Mutter. Mutter ist ein unerschöpfliches Thema. Also schöpfe ich hier am besten gleich aus meinen eigenen Erfahrungen. Mit 22 Jahren gebar ich mein erstes Kind, ein Wunschkind. Da es damals in unserem Bekanntenkreis keine Kleinkinder gab, mangelt es mir an praktischer Erfahrung. Ich werde deshalb den Tag meiner Heimkehr aus dem Krankenhaus nie vergessen. Kaum hatte ich die Wohnung betreten, überfiel mich die Last der Verantwortung wie ein riesiges Gewicht. Ich legte mein kleines Mädchen auf den Wickeltisch und weinte fassungslos. Ich spürte die Last des Mutterseins und ahnte, das ist jetzt lebenslänglich. Trotz Säuglingskurs und einem liebevollen Mann fühlte ich mich hilflos. Es war der Beginn einer längeren Wochenbettdepression. Viele Jahre sind seither vergangen. Ich kann glücklich sagen, dass ich das Muttersein schließlich nicht mehr als Last, sondern auch als große Bereicherung meines Frauseins erlebte. Mütter verbringen täglich weltweit eine immense, nicht messbare Leistung. Sie investieren sich mit ihrem kleinen Wesen in ihre Aufgabe an den Kindern, die sie geboren haben. Ob Kleinkinder oder schon Erwachsen, niemals kommen Mütter mehr davon los, sich für ihre Kinder verantwortlich zu wissen, sich für sie und um sie zu sorgen, sie zu begleiten, mit ihnen oder an ihrer Stelle zu leiden und oft nicht helfen zu können. Mütter kennen aber auch großartige Gefühle der Freude und des Stolzes, mächtige Triumph- und Begeisterungsgefühle, auch das Erleben intensiver Liebe und Zuneigung. Diese Wechselbäder von Freude und Schmerz machen das Muttersein und damit die Mütter zum Salz der Erde. Mütter haben auf unserem Erdengrund, je nach kulturellem Umfeld, ein völlig anderes Ansehen. Nicht überall wird die Mutterrolle gleich bewertet. In der industrialisierten westlichen Welt ist die Mutterschaft ihrer traditionellen, vielgestaltigen Aspekte weitgehend beraubt, wobei der Frau die soziale Anerkennung genommen ist. Sie ist in ein auswegloses Dilemma geraten. Verzichtet sie auf die berufliche Entfaltung zugunsten der Kinder, gilt sie als eine in ihrer Selbstverwirklichung verhinderte Frau. Eine Entscheidung für den Beruf stempelt sie hingegen unweigerlich als Rabenmutter ab. Weiter ist das Wirken der Mütter mehr denn je einer kritischen Prüfung ausgesetzt. Mütter sind die Sündenböcke für eine Vielzahl von sozialen Leiden und Missständen. Sie haben die Magersucht und das Übergewicht, die Drogensucht und die Hyperaktivität, die Lesestörung und den Autismus ihres Kindes zu verantworten. Es macht fast den Anschein, dass ohne Mütter all unsere Probleme nicht wären. Die Mutter hat nicht richtig erzogen, hätte sie so gemacht. Viele Menschen stehen von außen, geben herrliche Ratschläge, aber wissen eigentlich gar nichts, wovon sie reden. Also diese Leute, die einfach gute Ratschläge von außen geben, aber gar nicht wissen, wovon sie reden, für mich sind sie manchmal so wie die Verkehrsplaner in einer Stadt, die vom grünen Tisch ihre Pläne entwickeln und für die Gesellschaft total untauglich sind und für das alltägliche Leben oder den Verkehr oft eher schwierig sind. Dagegen helfen auch die vielen Bücher auf dem Markt nichts, die nachweisen wollen, dass Mütter nicht an allem schuld sind. Sicher werden Mütter auch zu Unrecht angeprangert. Aber man kennt traurige Geschichten von Müttern, die ihre Kinder ablehnen, misshandeln oder nicht loslassen können. Diese leiden oder sind selbst Opfer ihrer Geschichte. Ich kann sie hier nicht weiter beleuchten. Im Licht der heutigen Berufsausbildungen, die ständig länger, komplizierter und spezialisierter werden, wirkt die Mutterschaft als schreiend unspezialisiert und unprofessionell. Gewisse Stimmen fordern, dass eine Frau erst ein Kind gebären darf, wenn sie an einem speziellen Trainingsprogramm teilgenommen hat. Dabei scheint es keinen Beleg dafür zu geben, dass eine Frau, die sich viel Wissen über die Mutterschaft aneignet, eine bessere Mutter ist. Im Gegenteil, theoretische Auseinandersetzung mit der Mutterschaft kann die Sache eher schwierig machen. Das, was Mutter im Alltag wirklich leisten muss, sind keine technischen Vorgänge oder Abläufe. Vielmehr muss sie laufend aus dem Augenblick heraus handeln. Und da sind der gesunde Menschenverstand, ihre Persönlichkeit und ihre Beziehung zum Kind gefragt. Überdies werden in der Frau durch die Geburt Kräfte und Gefühle frei, die mit Naturgewalten zu vergleichen sind und die sie in vielen Situationen instinktiv richtig handeln lassen. Die genannten Aspekte dämpfen heute die Freude am Muttersein ganz erheblich, wie die rückläufigen Geburtenzahlen belegen. Unsere Gesellschaft ermuntert junge Paare mit dieser Haltung wenig, eine Familie zu gründen. Vorrang hat ein schönes Heim mit allem erdenklichen Luxus und dann wird abgewogen und wohl überlegt, ob man auch noch ein Baby anschaffen will. Nur zögerlich lässt man sich allenfalls auf das Projekt Familie ein, wenn die Unterstützung und Anerkennung des Umfeldes ist einem keineswegs mehr gewiss. Ist herausfordernd. Dabei ist Mutter- und Vaterschaft etwas vom Größten und Erfüllendsten, das ein Paar überhaupt erleben kann. Es ist bedauerlich, dass unsere Gesellschaft diese Tatsache ignoriert. Ich kann aus persönlicher Erfahrung nur Mut für eine Familiengründung machen. Lassen wir uns wenigstens in dieser Frage nicht von Trends bestimmen. Aus biblischer Sicht gilt auch heute, dass Kinder ein Segen Gottes sind. Und diesen dürfen Frauen für sich beanspruchen, ganz besonders, wenn sie selber bewusst mit Gott unterwegs sind. Meine Beobachtungen haben ergeben, dass das Gedeihen der Kinder nicht so sehr davon abhängt, nach welchen Moden, Methoden und Ratschlägen eine Mutter handelt, als vielmehr, wie selbstsicher und mit wie viel Gefühl sie das tut. Wenn sie große Sicherheit ausstrahlt, herzlich, spontan und aus der Liebe heraus handelt, gibt das den Kindern Halt fürs Leben. Die persönliche Gottesbeziehung einer Mutter spielt dabei eine große Rolle. Wenn sie selber gehalten ist, selber Geborgenheit und Liebe empfängt, kann sie etwas weitergeben. Wenn eine Frau diesen Halt bei ihrem Mann findet, ist das zwar gut, aber keineswegs verlässlich. Gott allein gibt Müttern diesen Halt und der ist beständig. Bei ihm ist all das zu finden, was wir Mütter täglich brauchen. Unsere Gesellschaft würde von Grund auf verändert, wenn Mütter wieder aus dieser Kraftquelle leben lernten. Sie könnten viel gelassener mit all den hohen Erwartungen umgehen. Die wirtschaftlichen Fragen würden in den Hintergrund treten und das erfüllende, farbenfrohe, helle der Mutterschaft könnte sich breit machen und auf Mütter, Kinder und Ehepartner wohltuend auswirken. Allerdings erfordern die heutigen Familiensysteme Kreativität. Väter, Großmütter oder andere Verwandte glänzen durch Abwesenheit. Und dadurch sind Mütter oft sehr allein. Hilfe schafft in diesen Fällen Selbsthilfe, indem sich junge Mütter zusammentun, um sich gegenseitig zu entlasten. Frauensolidarität und Offenheit spielen eine wichtige Rolle, damit die eigenen Bedürfnisse nicht auf der Strecke bleiben. Eine Mutter, die auch Zeit für sich findet, ist eine zufriedene Mutter. Eine Mutter, die sich ganz und gar aufgibt, neigt zu ungesunden Bindungen und Ansprüchen an ihre und ungesunden Ansprüchen an ihre Kinder. Mutterschaft ist eine Hauptrolle auf Zeit. Ich bin inzwischen wieder Vollfrau und nur noch in der Nebenrolle Mutter und Großmutter. Übrigens für mich eine Befreiung. Geschrieben, wie gesagt, auch in live.de, Quelle Krishona Magazin, Esther Reutemann, 11.09.2004. Ja, ich habe euch gedacht, ich bringe euch mal das so ins Gedächtnis, ins Bewusstsein heute Abend und dass wir einfach unseren Blick mal in diese Richtung schwenken. Ich weiß, wir sind geneigt, heute ist Muttertag, in manchen Familien ist so, die Kinder decken einen Frühstückstisch und machen es der Mutter schön und gemütlich. An anderen Stellen ist gar nichts. Eine Mutter sitzt beleidigt zu Hause, dass die Kinder sie vergessen haben. Es gibt so viele Varianten, viele Bereiche, auch von Schmerz. Ich möchte aber auch abschließend Folgendes sagen. An diesem Muttertag, wir denken an Mütter, wir denken aber auch an Kinder, wir denken natürlich auch an Väter, aber wir denken auch ganz besonders auch an überforderte Mütter. Und ich möchte euch sagen, wie auch diese Schwester schrieb, finde Ruhe in Gott. Wenn du ausgeglichen und ruhig in Gott zur Ruhe kommst oder in Gott zur Ruhe kommst, wirst du ausgeglichen werden und Frieden finden und daraus kannst du besser arbeiten und besser auch deinen Haushalt führen und auch deinen Vollzeitjob, der er ja ist, nun mal auch leben. Ja. Und ich möchte auch an die sagen, die ihr Unfruchtbarkeit habt, Mann oder Frau, und du sagst, wir bekommen keine Kinder. Wir wissen, dass manches Mal es einfach ein Statement ist, das man abgegeben hat. Die in Geboren, um frei zu sein, Seminar waren, diese Woche war das ja auch in der Lektion, da war ein Ehepaar, sie haben geheiratet und sie haben über die Jahre keine Kinder bekommen. Und eines Tages ging dieser Mann zu Gott und betete, sie waren Christen, und er betete und wollte wissen, was los ist, oder zumindest sprach Gott zu ihm. Und Gott sagt, du hast einmal einen Fluch über dich ausgesprochen. Und deshalb bekommt ihr keine Kinder. Was war dieser Fluch? Er wuchs in einem Haus auf, in dem es viele Kinder gab. Und als die Eltern bekannt gaben, ihr bekommt jetzt, was weiß ich, das achte oder neunte Geschwisterchen, da hat er gesagt, er war der Älteste, das bedeutete für ihn noch mehr Einschränkungen in Kleidung und in sonstigen Dingen und Finanzen und so weiter. Und er hat gesagt, als die Eltern sagten, ihr bekommt ein neues Geschwisterchen, da hat er etwas gesagt, nie will ich Kinder bekommen. Ich will niemals Kinder bekommen, weil Kinder sind eine Last. So, das war sein Statement. Und er hatte so eine Abneigung gegen Kinder, als dass sein Geschwisterchen zur Welt kam, er hat es zum Beispiel nie mit Namen betitelt. Er nannte es nur Es. Es schreit. Es hat Hunger. Er hat es nicht mit Namen. Total. Und Gott sagt, damals hast du gesagt, du hast in Gedanken dich festgelegt, niemals will ich ein Kind bekommen. Und er hat gesagt, Herr, ich tue Buße, das, was ich damals gedacht habe, was ich in Gedanken über mich aussprach, und ich breche das. Und ein paar Monate später waren sie schwanger und sie bekamen dann Kinder. So, manches Mal sind da Ursachen, die wir einfach dann auch klären müssen. Und Unfruchtbarkeit, verschiedene Ursachen. Es sind heute nicht immer die Frauen, es sind vor allem auch die Männer, die heute unfruchtbar sind. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott ist für Fruchtbarkeit. Gott ist der Gott der Fruchtbarkeit. In der ganzen Bibel stellst du fest, wenn immer jemand unfruchtbar war und sich an Gott wandte, wurde er danach fruchtbar. Selbst die Sarah, die schon, uralt war in unseren Augen, die bekam noch ein Kind. Wenn wir in der Bibel schauen, ein ganzes Dorf ist unfruchtbar. Und der Prophet kommt hin und Gott sagt, ich will aber, dass Fruchtbarkeit ist. Und Gott kommt und tut ein Wunder und das ganze Dorf wird fruchtbar. Immer wieder, wenn du in der Bibel, in die Bibel schaust oder liest, dann stellst du fest, das sind Frauen, die keine Kinder bekommen. Und sie beten zu Gott und sie werden fruchtbar. Gottes Wille ist, dass Menschen, dass Ehepaare Kinder bekommen. Fruchtbarkeit ist Gottes Wille. So, ich möchte also auch sagen, so an diesem Muttertag, wenn das in deiner Ehe, in deiner Familie so ist, wenn in deiner Ehe so ist, weißt du, da können wir beten. Und da können wir im Namen Jesu beten. Und wir lösen Fruchtbarkeit auf. Marita und ich, wir haben so oft schon mit Unfruchtbaren gebetet. Und ich muss sagen, sie haben heute Kinder. Manche eins, zwei, manche, eine Familie sogar, das purzelte eins nach dem anderen, um das mal so platt zu sagen. 5 Stück hatten sie dann schnell. Also es ist so, verstehst du, wir legen uns manches Mal so fest. Ein Grund, also Unfruchtbarkeit. Ein anderer Grund, warum Menschen keine oder Frauen keine Kinder haben, ist zum Beispiel der fehlende Ehepartner. Und ich kenne viele junge Frauen, die sagen, ich würde gern ein Baby bekommen, aber mir fehlt der passende Mann. Und ich möchte dir sagen, Gottes Wille ist nicht, dass du alleine bist. Gott sagt am Anfang, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und trotzdem überlässt Gott dem Menschen die Wahl, ob er heiraten will oder nicht heiraten will. Und Gott sagt, wenn du als Mann oder Frau nicht allein sein kannst oder allein sein willst, dann sagt Gott, dann sollst du heiraten. Verstehst du? Es ist nicht gegen Gott. Aber manches Mal kann es ja vielleicht auch sein, dass wir vielleicht deshalb an unseren Ehepartner bisher nicht gefunden haben, weil wir festgelegt haben, wie er sein soll, wie er aussehen soll und was weiß ich, was ich ja letzten Sonntag schon mal anschnitt. So, dass wir Festlegungen getroffen haben, ich will einen Mann und nur so und ich will eine Frau und nur so. Verstehst du, wir geben Gott gar keine Möglichkeit, irgendwie jemanden in unser Leben zu bringen, der vielleicht im Kennenlernen auch dann in einen Verwandlungsprozess von Gott hineinkommt, so dass die beiden passend werden. Denn man wird passend. Als Marita und ich heirateten, wir waren sehr unpassend. Und wir haben auch heute noch, nach den vielen Ehejahren, unterschiedliche Meinungen. Es wäre ja auch schlimm, wenn Marita nur denkt, wie ich denke. Natürlich denken wir in den Fragen, in allem theologisch und so weiter, gemeindlich, denken wir gleich. Aber verstehe, wir geben uns ja selbst nicht auf. Aber es ist doch gut, die Bereicherung des anderen zu erfahren. Ich meine, wenn der andere etwas sagt, ja, weiß ich schon. Ja. Übrigens, du, das bewegt mich auch. Übrigens, was ich dir sagen wollte, könnte ich dir genauso sagen. Verstehst du, es ist doch gut, den anderen in seiner anderen Meinung auch zu hören, zu respektieren und zu akzeptieren, oder nicht? Wie sagt der Schweizer Otter? Ja? Gut, es ist doch so. Also es kann der Grund sein, ihr Partner. Ich weiß, dass Menschen auch durch Gewalttat verhindert worden sind, Kinder zu bekommen. Oder dass sie verhindert sind, Kinder zu bekommen. Und es gibt viele, viele schwierige Umstände, Situationen in unserer Gesellschaft. Menschen, die durch verschiedene Umstände keine Kinder bekommen können. Und ich möchte doch trotzdem sagen, ich glaube an einen Gott der Wunder. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ist auch schon sehr lange her. Ich weiß, hörte von einer Frau, sie hatte aufgrund eines notwendigen medizinischen Eingriffs, hatte sie eine Totaloperation bekommen. Und in ihrem Fall war es sogar so, und sie wünschte sich so sehr ein Kind, ein Baby. Und weißt du, was bei dieser Frau passierte? Gott schenkte ihr ganz einfach eine neue Gebärmutter. Und sie bekam ein Kind. Ich weiß nicht mehr, wo die Quelle ist, würde ich gerne mal finden, aber es ist schon viele Jahre her, als ich die Geschichte las, dann habe ich gesagt, ich glaube an einen Gott der Wunder. Und egal, was mit dir passiert ist, im Leben geschehen ist, wo dir übel mitgespielt wurde, vielleicht als Frau, als Mann, es gibt auch Männer, die verstümmelt worden sind, aufgrund von Umständen, Unfall und dergleichen. Aber dann musst du wissen, Gott ist größer als deine Situation. Gott ist größer als dein Umstand. Und dann möchte ich nicht vergessen, was unsere Gesellschaft oder vor allem die Gemeinde Jesu Christi dringend braucht, sind geistliche Mütter. Geistliche Mütter und Väter. Ich habe mit unseren Mitarbeitern gesprochen auf diesen Tag hin, zu diesem Muttertag. Ich habe gesagt, Leute, wir wollen nicht nur die Mütter, die mit ihren Kindern hier im Gottesdienst sitzen oder Kinder, die hier sitzen und deren Eltern vielleicht zu Hause sind, weil sie noch nicht gläubig sind. Wir wollen nicht nur an diese Mütter denken. Wir wollen all diese Frauen mit einbeziehen, die aufgrund irgendwelcher Umstände, wie ich sie genannt habe, vielleicht keine Kinder bekommen können. Aber wir wollen ganz besonders Gott dankbar sein für geistliche Mütter. Wir haben auch in unserer Gemeinde, auch in der Gemeinde Michelstadt, fantastische geistliche Mütter. Ja, sie sind zum Teil auch Mütter, die selber Kinder geboren haben. Aber es gibt auch solche, die keine Kinder geboren haben. Und sie sind wunderbare geistliche Mütter in unseren Gemeinden. Auch das sind für mich Mütter, an die wir denken sollen. Genauso wie die Bibel davon spricht, dass die Gemeinde dringend geistliche Väter braucht. Amen. Wir brauchen beides und wir brauchen das Miteinander und das Zusammenspiel anderer. Wir sind nicht einer gegen den anderen, sondern gemeinsam bauen wir das Reich. Und gemeinsam sind wir stark in Gott. Gemeinsam bringen wir die Dinge voran, die Gott möchte, dass sie vorangebracht werden. Und wir segnen Mütter und wir segnen Väter, auch an diesem Muttertag im Namen Jesu. Amen.